Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Heute greifen wir ein Thema auf, was medial und politisch viel bedient wurde in den letzten Wochen, Messerkriminalität. Ich glaube, jeder hat darüber einen Bericht gelesen oder hat bestimmte Taten auch im Kopf. Mhm. Es war aber nicht nur in den Medien, es war auch politisch ein groß diskutiertes Thema. Und heute wollen wir deswegen mal kriminologisch darauf schauen und uns fragen, was steckt da eigentlich dahinter? Mhm. Ist das ein Massenphänomen? Und wer begeht eigentlich Messerkriminalität?
Dazu müssen wir uns vielleicht erstmal wieder kriminologisch ordentlich angucken, was ist das überhaupt, wie wird das definiert, wie wird das erfasst? Wie bei vielen Phänomenen, die wir für ganz selbstverständlich und leicht verständlich halten, ist es so, dass es gar kein eigenes Delikt gibt, das Messerkriminalität heißt. Trotzdem wird es seit 2020 in der polizeilichen Kriminalstatistik, kurz PKS, erfasst. Davor war das schon so, dass es in einzelnen Bundesländern erfasst wurde. Und in der PKS wird es definiert wie folgt: Tathandlungen, bei denen der Angriff mit einem Messer unmittelbar gegen eine Person angedroht oder ausgeführt wird. Das bloße Mitführen reicht hingegen für eine Erfassung als Messerangriff nicht aus. Im Jahr 2020, als es aufgenommen wurde, wurden noch keine Zahlen dazu veröffentlicht.
Genau, es dauert oft ein bisschen, bis sich das so angleicht, wenn so eine neue PKS-Kategorie dazu kommt. Und es ist auch etwas, was man nicht aus den PKS-Tabellen so öffentlich herauslesen kann, sondern was vom Bundeskriminalamt extra veröffentlicht wird als Information. Das heißt, wir können uns jetzt nicht bei jedem Straftatbestand angucken, ist das jetzt im Zusammenhang mit Messerkriminalität, sondern es sind wirklich ganz gezielte Zahlen, die so rausgegeben werden. Mhm. Und seit 2021 gibt es dazu Angaben. Da waren in der PKS insgesamt fürs ganze Bundesgebiet 10.917 Messerangriffe verzeichnet. Und 2022 und 2023 hat man das schon wieder anders angegeben. Deswegen haben wir wirklich überhaupt gar keinen Langzeitvergleich. Da wurde nämlich nicht angegeben, wie viele Messerangriffe gibt es insgesamt, sondern wie viele gibt es im Zusammenhang mit gefährlicher schwerer Körperverletzung und wie viel gibt es im Zusammenhang mit Raub. Also für diese beiden Deliktskategorien wurde das angegeben. Hier zeigt sich jetzt, dass diese Zahlen steigen. Also von 2022 zu 2023 gibt es mehr gefährliche schwere Körperverletzungen im Zusammenhang mit Messerangriffen und es gibt auch mehr Raubdelikte im Zusammenhang mit Messerangriffen. Und schon auch erstmal, wenn man das so liest, schon auffällige Zunahmen. Also bei der Körperverletzung sind es fast 10% mehr mit Messer und bei Raubdelikten sind es sogar 16,6% mehr mit Messer.
Okay, also sagst du, es nimmt zu, aber du hast ja auch gerade gesagt, es gibt keine Langzeitbetrachtung, also die Kategorie ist relativ neu und wenn ich mir jetzt die Zahlen anschaue, ist es ja auch nur ein ganz kleiner Teil der Gewaltdelikte. Also wenn wir mal angucken, die Taten im Bereich gefährliche und schwere Körperverletzung, da hatten wir 154.000 rund und ungefähr 9.000 waren Messerdelikte. Und wenn wir uns Raubdelikte anschauen, waren es auch ungefähr 45.000 Delikte und ungefähr 5.000 Messerdelikte. Also es ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil von Gewaltdelikten. Wir müssen doch also eigentlich sagen, es ist kein Massenphänomen, auch wenn wir das jetzt in der medialen Berichterstattung so ein bisschen vermittelt bekommen hatten,
ja,
oder?
Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, immer so eine wichtige Botschaft dabei, die man so gar nicht wahrnimmt, wenn man die ganzen Nachrichten darüber sieht. Auch Gewalt ist ja auch nicht eine völlige Normalität in Deutschland. Da haben wir viele ganz andere Delikte, die in viel höherem Ausmaß passieren. Das heißt, insgesamt macht das einen kleinen Teil aus. Und was interessant ist, ich hatte ja eben gesagt, wir sehen schon eine Zunahme von 22 zu 23, die schon erstmal auffällig ist. Mhm. Aber das Ganze passiert in einer generellen Zunahme von Gewaltkriminalität. Also seit einiger Zeit nimmt Gewaltkriminalität ja wieder zu. Mhm. Und wir wissen auch noch nicht so richtig genau, was alles so Gründe sein könnten, woran es genau liegt. Und in dieser Zunahme der Gewaltkriminalität insgesamt ist auch diese Zunahme von Messerangriffen zu verstehen. Mhm. Wenn wir uns nämlich angucken, wie hat sich der Anteil verändert, also der Anteil an Messerkriminalität an Körperverletzung oder der Anteil an Messerkriminalität an Raubdelikten, dann ist da gar keine Veränderung. Also von 22 zu 23 hat der Anteil bei der gefährlichen und schweren Körperverletzung um 0,2% zugenommen. Mhm. Bei Raub gab es sogar einen minimalen Rückgang von minus 0,1%. Das heißt, wir haben anteilig relativ gesehen nicht mehr Messergewalt, Messerkriminalität, aber wir haben Anstieg von Gewaltkriminalität und in diesem Zusammenhang steigen dann auch die Fälle mit Messer an.
Okay, also wir merken, es bewegt sich irgendwas in den Zahlen. Wir merken aber auch, das Delikt ist offiziell erst vor kurzem eigentlich so auf die Bühne getreten. Und dann ist es doch für uns als Kriminologinnen immer interessant, sich anzugucken, was steckt eigentlich dahinter. Es gibt nicht viel Forschung, aber es gibt ein bisschen Forschung. Eine Analyse zum Beispiel von Urteilen bzw. Akten, die durch die kriminologische Zentralstelle durchgeführt wurde, und auch noch eine Studie, die abgefragt hat, wie häufig Messer getragen werden. Jetzt gucken wir erstmal die Aktenanalyse an. Da werden Akten von 519 Verurteilungen betrachtet. Das ist alles im Bereich Gewaltkriminalität. Auch Messerkriminalität wie Gewaltkriminalität allgemein findet sowohl im öffentlichen Raum als auch im privaten Raum statt und die Täter sind in der Mehrzahl männlich. Es gibt aber in Bezug auf Messerkriminalität einige Dinge, die doch auffällig sind, wenn man sie mit normaler, in Anführungszeichen, Gewaltkriminalität vergleicht. Die Täter weisen häufiger eine verminderte Schuldfähigkeit auf. Sie beziehen häufiger Sozialleistungen. Sie sind etwas älter als die Gewalttäter ohne Messer und sie haben häufiger bereits Gewalt ausgeübt, vor allem auch gegenüber der Partnerin. Was außerdem gilt, ist, dass die Kontexte vielfältig sind. Also es gibt nicht das typische Gewaltdelikt, bei dem Messer verwendet wird, sondern das sind wirklich ganz unterschiedliche Delikte.
Ja. Und das widerspricht ja auch dem medialen Bild, was wir vermittelt bekommen, wo es doch häufig auch um Taten im öffentlichen Raum geht, wo Täter, Täterin scheinbar wahllos auf PassantInnen einsticht. Aber wir sehen, Messerkriminalität findet in vielfältigen Kontexten statt. Häusliche Gewalt beispielsweise auch, aber auch die psychisch auffälligen Personen, aber auch Amok bis hin zu politisch motivierten, extremistischen Taten. Also da ist die ganze Bandbreite dabei. Und das liegt sicherlich auch daran, dass Messer sehr leicht zur Verfügung stehen. Also wir alle verfügen ja über Messer. Und auch gerade im Bereich der häuslichen Gewalt, wo das vielleicht jetzt auch gar nicht so ganz geplant ist, vielleicht so in dem Streit oder so, da ist ein Messer einfach schnell griffbereit.
Da sagst du was Wichtiges, nämlich schnell griffbereit, damit ich es greifen kann, muss ich es bei mir tragen. Und es gibt einen Befund dazu, wie viele Erwachsene Messer mit sich tragen. Das sind ungefähr 1,5%. Das sind Daten aus dem Jahr 2020 aus der SKIT-Befragung. Die Schülerbefragung des KFN, Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, aus der Befragung im Jahr 2022, die richtet sich immer an SchülerInnen aus den 9. Klassen, die zeigt, dass die Zahlen bei jungen Leuten etwas höher sind. Ungefähr 7% nimmt zumindest selten ein Messer in die Schule mit. Ungefähr 20% haben es in der Freizeit bei sich. Ungefähr 16% haben schon einmal Gewalt verübt und davon haben ungefähr 2% auch eine Waffe eingesetzt. Von denen, die eine Waffe eingesetzt haben, waren 44% eingesetzte Messer. Wenn wir jetzt vergleichen 2019 zu 2022, wo diese Frage auch schon in der Umfrage mit drin war, dann sieht man, dass das Tragen von Waffen eigentlich abnimmt, aber die Ausnahme sind Messer. Da ist es tatsächlich nicht so, das geht nicht zurück. Und wenn wir jetzt laut diesen empirischen Daten schauen, wer sind denn die Menschen, die Messer mit sich führen, dann sieht man, dass das tendenziell eher junge Männer sind, also ja, Neuntklässler Männer, die in einer niedrigen oder mittleren Schulform sind. Und tatsächlich, wenn man sich jetzt das Kriterium, das ja in den Medien häufig besprochen wird, anschaut, nämlich den sogenannten Migrationshintergrund, dann sieht man, dass tatsächlich diejenigen ohne Migrationshintergrund häufiger ein Messer mit sich tragen als die erste Generation Migrierte, also diejenigen Menschen, die selbst gewandert sind über eine Landesgrenze hinweg.
Ja, und das ist auch nicht so richtig das Bild, was wir medial vermittelt finden, aber es gibt in der ganzen Migrationsforschung auch so Hinweise darauf, dass erste Generation, also diejenigen selbst einwandern, sich vielleicht auch nochmal anders verhalten als zweite Generation. Das kann man sicherlich auch nochmal begründen, ne? Dass diejenigen, die einreisen, erstmal sich auch normkonformer verhalten, erstmal nichts falsch machen wollen. Aber es widerspricht halt total dem Bild, was wir medial so haben. Es zeigt erstmal insgesamt so Messer mit sich führen, das ist irgendwie ein Ding bei Jugendlichen. Mhm. Und das auch nicht erst jetzt, wo es medial wieder so aufbereitet ist, sondern auch schon vor einigen Jahren, auch wenn jetzt die Zahlen da zunehmen. Aber es ist jetzt erstmal so eine Praxis, die man schon länger beobachtet bei Jugendlichen. Mhm. Und es ist auch erstmal das Messer mit sich führen. Das heißt ja nicht, dass die auch alle das Messer einsetzen. Das heißt auch nicht, dass die schon mit einer Tatintention das einpacken. Mhm. Es ist eher davon auszugehen, man nimmt das aus anderen Gründen so mit. Sicherlich nicht, dass man sich morgens denkt, heute will ich dem und dem mit dem Messer irgendwas antun. Mhm. Was man bei diesen Befragungen auch machen kann, weil man ja viel mehr erhebt, als das in den polizeilichen Daten steht, ist nochmal mehr in Zusammenhang zu bringen, was nimmt ja Einfluss darauf, so ein Messer mit sich zu führen. Und da zeigt sich, wie du eben schon gesagt hast, einmal die mittlere, niedrige Schulform, aber auch, dass man selbst schon Gewalt erlebt hat. Mhm. Das ist ja eh ein Befund, den wir haben bei Gewalt ausüben von Jugendlichen, dass hier ein enger Zusammenhang ist damit, ob man selbst auch schon Gewalt erlebt hat, zum Beispiel auch gewalttätige Eltern hat. Aber auch gewalthaltige Videospiele zeigen sich hier einflussreich. Und auch, wie ist denn so der Freundeskreis? Also machen das andere auch in der Clique FreundInnen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich selbst auch ein Messer mitnehme. Gewaltlegitimierende Männlichkeitsnorm, ein sperriger Begriff, der so etwas meint wie so Vorstellung von Männlichkeit, das gehört mal dazu, bestimmte Sachen auch mit Gewalt auszutragen, sich zu verteidigen, sich durchzusetzen. Also dass es unter bestimmten Voraussetzungen legitim ist, Gewalt einzusetzen, beziehungsweise auch notwendig, um männlich zu sein. Und das spielt dann auch damit einher, dass es wahrscheinlicher ist, wenn ich solchen Einstellungen zustimme, dass ich ein Messer mitnehme.
Wenn man sich anguckt, was einen Einfluss hat, dann ist es so, dass nach Angaben der befragten Jugendlichen, die ein Messer mit sich geführt haben, nicht das Gefühl von Unsicherheit eine Rolle spielt. Also die sagen, nee, das führt nicht dazu, dass ich das Messer mitnehme, sondern die sagen, ich nehme das mit, weil ich gerne ein Werkzeug dabei haben will oder um andere Menschen zu beschützen. Also es hat irgendwie so ein Bild anscheinend mit sich, dieses Messer, dass man so ein bisschen, ja, so vielleicht auch als coole Person, die irgendwie auch beschützen kann, die so ein eben auch, das spricht ja eigentlich gerade zu dieser gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnorm. Also man muss so ein Bild von Beschützer und von derjenige, der für andere einsteht, erfüllen.
Ja. Mhm. Und man kann sicherlich auch so ein bisschen fragen, wie wahrheitsgetreu ist das, was da so angegeben wurde, so mit dem Stichwort Werkzeug, ne? Mhm. Oder auch Unsicherheitsgefühle, vielleicht spielen ja doch eine Rolle, aber gerade die, die halt ja cool und Beschützer sein wollen, geben dann bei der Befragung vielleicht nicht an, dass sie sich unsicher fühlen oder so, ne? Also ich glaube, so richtig viel zu den Motiven wissen wir noch gar nicht, auch gerade in Bezug auf Erwachsene. Da gibt es einfach noch viel zu wenig Forschung.
Mhm. Vielleicht ist da auch tatsächlich schwierig, jetzt so aus dem Stand heraus mit einer quantitativen Untersuchung das rauszufinden. Vielleicht müsste man hier tatsächlich eine qualitative Studie, also Interviewstudie, Befragungs also wirklich mit Menschen sprechen und mal rausfinden, was ist da eigentlich los. Ja. Was aber bleibt, ist, dass Jugendliche, die ein Messer mit sich führen, tatsächlich häufiger Gewalt ausüben. Also die geben nicht an, dass sie es mitführen als Waffe, aber offensichtlich haben sie irgendwie mit Gewalt Berührungspunkte und haben ein Messer dabei. Da kann man natürlich jetzt auch zumindest mal so einen Rückschluss ziehen, vielleicht selbst wenn es ihnen selbst nicht bewusst ist. Also die verschleiern vielleicht gar nicht die Angabe im Fragebogen, aber es ist ihnen gar nicht so bewusst. Aber möglicherweise spielt eben diese, wenn ich da wieder verwickelt werde, dann habe ich lieber was dabei, doch eine Rolle.
Ja. Einen kleinen Exkurs möchten wir noch machen zum Lagebild von Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen ist nämlich das einzige erste Bundesland, was nochmal detailliert Daten aus der polizeilichen Kriminalstatistik für NRW herausgegeben hat. Das nennt man dann immer so Lagebild, diese themenspezifischen Herausgaben polizeilicher Daten. Und das kam auch gerade zu einer Zeit, als das gerade medial sehr viel besprochen wurde durch schlimme Taten, die passiert sind. Also es wurde dann auch sehr stark aufgegriffen. Das Besondere bei diesem Lagebild ist aber, dass man nicht einfach, wie man das sonst bei Lagebildern macht, sagt, man nimmt diesen Phänomenbereich und guckt sich für das eine Bundesland mal an, was dazu in den polizeilichen Daten steckt, sondern man hat hier doch sehr stark eingeschränkt und das Lagebild nur für den öffentlichen Raum rausgegeben. Mhm.
Ja.
Da kann man schon mal fragen, warum eigentlich? Dass man so ein Lagebild rausgibt, ist ja erstmal auch gut. Das sind mehr Informationen. Ist sicherlich auch interessant zu wissen, in welchem Umfang, ne, was wissen wir noch mehr über Tatverdächtige und Opfer. Aber wenn wir uns entscheiden, dann nur für einen bestimmten Raum das rauszugeben, finde ich das schon wieder ein bisschen fragwürdig, weil wir ja wissen, Messerkriminalität findet auch im Nahraum statt, beziehungsweise im Bereich der häuslichen Gewalt. Hier hat man bewusst diesen öffentlichen Raum genommen. Ist auch das, was Menschen, glaube ich, mehr Angst macht. Also es hat sicherlich auch was mit politischen Entscheidungen zu tun. Und man hat sich hier nicht 1:1 an der Definition der PKS bundesweit gehalten, die wir eingangs erwähnt haben, sondern hat sehr viele Deliktbereiche reingenommen. Auch Nötigung, Bedrohung, Widerstand, auch die einfache Körperverletzung, was eigentlich gar nicht sein kann, weil wir beim Messer schon immer in der gefährlichen sind. Also man hat da, glaube ich, wirklich versucht, alles rauszuholen. Und medial hat das auch geklappt. Also es waren starke Aussagen. Kernaussage von Herbert Reul war, im Berichtsjahr 2023 wurde in 3.536 Fällen ein Messer als Tatmittel eingesetzt. Dies entspricht einem Anstieg von 42,6% im Vergleich zum Vorjahr. Das ist natürlich eine krasse Aussage, also ein Anstieg von 42,6%. Wo haben wir sowas? Ja, von einem Jahr zum nächsten. Das ist natürlich sehr alarmierend. Und nun kommen wir zum Aber.
Aber.
Was wurde hier verglichen? 22 zu 23. Und 22 war einfach noch sehr durch Corona-Maßnahmen geprägt. Wir wissen, gerade im öffentlichen Raum hatte das große Einschränkungen. Da war einfach nicht so viel los. Da waren dann auch nicht so viele Straftaten im öffentlichen Raum. Es ist kein guter Bezugspunkt, mit den Corona-Jahren hier etwas zu vergleichen. Nimmt man 2019, also vor Corona, dann sieht man nur einen Anstieg von 3,4%. Und das ist eine ganz andere Aussage, ein ganz anderes Bild als diese 42%. Und auch hier sind Gewalttaten im öffentlichen Raum selten. Von den Gewalttaten im öffentlichen Raum in NRW sind 2,6% mit einem Messer begangen worden. Also auch hier macht es einen ganz kleinen Teil aus. Ich will damit überhaupt nicht die Taten an sich relativieren, die können trotzdem sehr schwerwiegend sein und schlimm, aber dieses Bild einfach, das trifft es nicht, dass wir im öffentlichen Raum ganz viele Messerangriffe haben. Das ist so nicht haltbar und das ist auch in den polizeilichen Daten, auch für NRW so nicht haltbar.
Du hast es gesagt, die Folgen können gravierend sein und ja, ein Messer ist ein potenziell tödliches Werkzeug. Tatsächlich wurden 15 Menschen in NRW getötet durch einen Messerangriff im Jahr 2023. Es wurden fast 300 Menschen schwer verletzt, mehr als 1.300 leicht verletzt. Bei den Delikten mit Messer blieben aber auch fast 3.000 unverletzt. Das sind mehr als 60%. Also das heißt, wenn ein Messer eingesetzt wird, führt das glücklicherweise auch in den häufigsten Fällen nicht zur Verletzung. Ja. Aber wenn eine Verletzung ist, ist sie halt tatsächlich möglich bis zu sehr gravierend.
Genau. Das liegt aber auch nochmal an dieser Ausweitung der Delikte, muss man sagen. Also wenn wir hier auch Nötigung, Bedrohung drin haben, dann ist das zu erklären. Also auch hier wieder, die ganzen Statistiken sind immer ein bisschen komplex, da muss ich immer genau angucken, wie wird was definiert, was wird wie erhoben.
Und dann ist noch ein Punkt bei diesen Befunden bezüglich der Geschädigten ganz interessant. Da sind nämlich 80% der Opfer männlich. Das entspricht jetzt total dem, was wir wissen als Opfer von Gewaltdelikten. Das sind viel häufiger Männer. Aber wir wissen eben auch, das ist jetzt ein Ausschnitt der Welt, der sich mit dem öffentlichen Raum beschäftigt. Und wenn wir jetzt den privaten Raum mit dazu nehmen, also das häusliche Umfeld, das aber hier ja explizit ausgeschlossen war, dann wären die Zahlen schon wieder anders, weil von häuslicher Gewalt häufiger Frauen, also vor allem von häuslicher Gewalt in schwerer Form, in der tatsächlich auch Gewalt, physische Gewalt eingesetzt wird, Frauen viel häufiger betroffen sind. Und da würden sich die Zahlen auch wieder entsprechend relativieren. Und ein weiterer Punkt würde sich sicherlich relativieren. 45% der Tatverdächtigen in diesem Bundeslagebild sind nicht deutsch, haben keine deutsche Staatsangehörigkeit. Wir haben schon häufig darüber gesprochen, was hier die Zusammenhänge sind, dass Menschen, die nicht deutsch gelesen werden, häufiger kontrolliert werden, dass die einer Form von Racial Profiling ausgesetzt werden, dass die sich auch häufiger einfach an öffentlichen Orten aufhalten, weil sie weniger Rückzugsgebiet haben, weil sie in einem Wohnheim leben oder ähnliches. Sie sind auch einer höheren Anzeigewahrscheinlichkeit ausgesetzt. Und hier ist eben auch die Frage, wenn wir uns den häuslichen Bereich ansehen, wenn der mit drin wäre, wären dann nicht deutlich weniger nicht-deutsche Tatverdächtige mit Messer auffällig geworden, weil eben häusliche Gewalt durchaus ein Phänomen ist, was auch bei deutschen Menschen vertreten ist.
In den Medien ist das auf jeden Fall nicht das Bild. Es wird die deutsche Staatsangehörigkeit eigentlich so gut wie gar nicht berichtet. Also wenn eine Staatsangehörigkeit genannt wird, dann ist das meist eine Nicht-Deutsche. Das wurde systematisch ausgewertet. Wir hatten ja jetzt vor kurzem auch einen Podcast zu Medien und Kriminalität. Wen das interessiert, der, die kann da nochmal reinhören. Und da wurde das auch nochmal ausgewertet für Messerkriminalität. Und da sieht man ganz stark, dass es da so einen Fokus gibt auf den nicht-deutschen Täter. Also Messerkriminalität ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie sehr Medien unser Bild von Kriminalität prägen. Und ich muss sagen, das ist mir auch selbst so gegangen. Also es gab einfach eine Zeit, da wurde jeden Tag ein Angriff berichtet. Und ich habe selbst schon gedacht, meine Güte, ist das eigentlich jetzt wirklich noch normal? Hat das nicht doch alles ein Ausmaß erreicht, was wir so nicht kannten? Weil man einfach jeden Tag davon hört. Aber wenn wir uns auch für 2019 für NRW nur mal diese Zahlen im öffentlichen Raum angucken, dann waren das ja insgesamt 3.420 Fälle fürs ganze Jahr. Das heißt mehrere am Tag, wenn man das mal so gleich verteilt rechnen würde. Ne? Und da haben wir einfach nichts von mitbekommen, weil die nicht alle berichtet wurden. Und das muss man sich, glaube ich, dann immer wieder vergegenwärtigen. Wenn wir erfahren würden, wie viele Straftaten in der letzten Nacht in NRW passiert sind, dann würden wir wahrscheinlich auch denken, wir leben in einem Kriegszustand. Ne? Also das macht einfach was. Worüber wird berichtet? Was sehen wir? Vieles bekommen wir halt einfach so nicht mit, was um uns herum in dem Land, in dem wir leben, so passiert. Und das fand ich nochmal sehr eindrücklich, weil in der Zeit habe ich mich auch viel damit beschäftigt und da habe ich wirklich auch selbst bei mir, wo ich sagen würde, ich bin ja sensibilisiert dafür, richtig gemerkt, man ist da nicht frei davon, dass es einfach was macht, von welchen Taten liest man jeden Tag.
Und das ist das Verrückte, weil das wieder zeigt, wie stark Medien unser Bild von Kriminalität prägen. Also die meisten von uns erleben glücklicherweise selten, vielleicht auch nie in ihrem Leben eine Form von Gewalt oder auch von anderer Kriminalität. Aber sie ist ja ständig präsent, weil sie in den Medien immer berichtet wird. Und dadurch hat man den Eindruck, oh, es passiert eigentlich ganz viel. Und man hat eben nicht die Möglichkeit jetzt als normale Leserin, als normaler Hörer, dass man nochmal, man hätte die Möglichkeit, aber tut's nicht, in die Statistiken guckt und sich fragt, was ist denn hier eigentlich, wie differenziert wird hier eigentlich berichtet? Und wir, die wir uns mit den Zahlen täglich beschäftigen, wir sehen dann eben doch, dass die Dinge sich gar nicht so stark verändern im Hintergrund, sondern dass sich tatsächlich die Berichterstattung ganz wesentlich verändert.
Ja, dass man völlig aus dem Nichts im öffentlichen Raum angegriffen wird, das ist immer noch extrem selten. Solche Taten passieren auch und solche Taten sind auch schlimm, aber es ist einfach sehr selten, das ist nicht die Normalität. Was gilt es nun also zu tun? Wenn wir da mal so ein bisschen grob skizziert drauf gucken, dann bedeutet das ja vor dem Hintergrund der vielfältigen Kontexte, dass es nicht die eine Maßnahme sein kann, sondern Intervention und Prävention muss ganz vielfältig gestaltet sein. Wir brauchen bessere Antworten auf dem Bereich häusliche Gewalt, haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht. Ne? Also was bedeutet es für die Opfer? Welche Unterstützung gibt es für die Betroffenen? Da wissen wir ja, dass da noch ganz viel getan werden muss. Ne? Alleine Frauenhäuser, Deutschland müsste dreimal so viele Frauenhäuser haben, um irgendwie der Istanbul-Konvention gerecht zu werden. Also das ist schon mal so ein großes Thema, wo viel mehr gemacht werden müsste. Dann natürlich aber auch diese Männlichkeitsvorstellung, die wir adressieren müssen. Ne? Also auch da scheint ja doch einiges in die Richtung zu gehen, dass das Mitführen von Messern, vielleicht auch der Einsatz, was mit so einem Männlichkeitsbild zu tun hat. Und das ist sicherlich nicht nur etwas, was bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund eine Rolle spielt, sondern auch bei anderen. Wir sehen ja sowieso so eine Verschiebung auch wieder zu so alten Rollenbildern. Ne? Fragile Männlichkeit so als Stichwort, dass plötzlich das wieder noch eine höhere Relevanz bekommt, sich irgendwie einem alten Verständnis, wie auch immer, so als männlich zu fühlen. Also da ist ja einiges, was da gerade so passiert und das muss auch mit Prävention irgendwie adressiert werden. Gerade auch Stichwort Jugendliche. Auch hier zeigen ja die Zahlen in Bezug auf Mitführen vom Messer beispielsweise. Es ist ein Thema für Jugendliche. Das sollte in Präventionsprojekten auf jeden Fall adressiert werden. Was man ja auch eigentlich gut kann, weil Jugendliche sind ja noch in Schulen fest eingebunden. Also die kann man ja noch viel besser eigentlich erreichen als Erwachsene.
Du hast gesagt, was sollte getan werden? Und ich guck mal, was wird eigentlich gerade getan? Das Phänomen wird ganz klar migrantisiert. Wir hören eigentlich, dass nur Menschen, die als nicht deutsch gelesen werden, Messer mit sich führen und dann auch damit Straftaten verüben. Es kommt zum Verbot des Mitführens von Messern, zu sogenannten Waffenverbotszonen. Das sind Themen, die können kurzfristig mal helfen, sind aber sehr personalintensiv, weil nur dadurch, dass ich ein Schild aufstelle, ändert sich nichts. Dann muss ich das auch kontrollieren. Und sie sind auch nicht nachhaltig, weil wenn ich die Kontrollen weglasse, dann ist das auch weg. Und zugleich gibt es dann oft auch so einen Kontereffekt, dass Menschen sich dann erst fragen, oh, wie gefährlich ist es hier eigentlich, wenn hier so eine Zone sein muss? Gerade auf dem Bereich gefährliche Orte, zu denen auch Waffenverbotszonen mit reinspielen, gehen wir in einer der nächsten Folgen, in denen wir uns dem Thema Raum im Kontext von Kriminalität widmen, nochmal ein. Es gibt zum Teil Plakataktionen, beispielsweise Besser ohne Messer war so eine Aktion, die aber eben auch so ein bisschen die Frage aufwirft, erstens, was bleibt im Kopf? Bleibt nicht das Messer im Kopf? Und so ein bisschen die Idee, tragen andere ein Messer mit sich? Muss ich dann auch eins mit mir führen? Und weiterhin sowieso die Frage, was richtet so eine Plakataktion überhaupt aus?
Ja. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Zusammenfassend lässt sich sagen, Messerkriminalität, das ist kein Massenphänomen. Es ist ein Teil von Gewaltkriminalität und ist auch in den Charakteristiken sehr ähnlich. Fraglich ist also, inwiefern es überhaupt ein eigenständiges Phänomen ist. Messerkriminalität bekommt gerade hohe mediale Aufmerksamkeit und das mediale Bild, was dabei vermittelt, ist stark verzerrt. Wenig geht es dabei um häusliche Gewalt oder Femizide, aber auch hier findet Messerkriminalität statt. Prävention und Intervention müsste diese Heterogenität des Phänomens aufgreifen und vielfältige, sehr unterschiedliche Maßnahmen durchführen. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.